Ja, heute ist das Thema Gottes Gnade für den Bußfertigen. Wir wollen uns heute ein bisschen genauer anschauen, was Buße bedeutet. Ich habe gestern auch ein Gespräch gehabt am Tisch und da hat auch jemand gesagt, der gerade zum Glauben gekommen ist, in die Christenheit quasi so reingekommen ist. Und dann kennt ihr das vielleicht so ein bisschen, in den Gemeinden gibt es dieses, ich nenne es jetzt mal Christonesisch, ja, diese Umgangssprache unter den Christen und man spricht dann so von Buße und Glauben und Mahl des Herrn und all diesen Ausdrücken und als Weltmensch, wenn man aus der Welt kommt, denkt man erstmal, ich verstehe nur Bahnhof, wovon redet ihr da überhaupt? Was ist das alles? Ja. Und wir Christen, wir meinen manchmal, wir werfen mit diesen Ausdrücken um uns und wir meinen manchmal, wir wissen eigentlich auch, wovon wir sprechen. Aber lass mich dir mal diese Frage stellen. Gib mir mal eine gute Definition von Buße. Was ist das eigentlich? Oder Glaube. Oder die Allgenügsamkeit der Schrift und solche Themen. Ja, wir müssen lernen, immer wieder Begriffe zu definieren und zu sagen, okay, was meinen wir eigentlich mit den Ausdrücken oder was ist der Inhalt, was sind die Konzepte, die wir vermitteln wollen mit dem, was wir hier sagen. Das sollen wir so ein bisschen behandeln. Und bei Jona sehen wir das sehr gut. Nun, Jona hatte einen richtig schlechten Tag. Hattest du auch mal schon so einen richtig schlechten Tag, wo einfach alles schief geht? Das Wetter stimmt nicht, das WLAN fällt aus. Nun gut, wir haben alle mobile Daten heute, das ist nicht so ein Problem, das weiß ich. Vor einiger Zeit hat man noch gesagt, naja, gestern Abend fiel das WLAN aus, Stromausfall. Ich habe mal mit meiner Familie geredet, sind noch ganz nette Leute. Ja. Und du hast einen schlechten Tag, du verpasst den Wecker am Morgen, du verschläfst, du kommst zu spät in die Schule. Der Lehrer ist natürlich sauer, dass du nicht pünktlich erscheinst. In der Pause lehrst du dir eine Mate über deine neue Markenjeans und in die Mittagspause, da quillt Ketchup irgendwo auf dein schönes neues T-Shirt. Und auf dem Nachhauseweg vergisst du dein Portemonnaie in der S-Bahn, die natürlich wieder mal viel zu spät gekommen ist. Du kommst nach Hause, natürlich auch viel zu spät. Die Mutter ist sauer, weil sie den ganzen Tag Trouble hatte mit den Kindern. Der Vater ist sauer, weil du sein iPad genommen hast, obwohl du eigentlich Zockverbot hast. Und der Hund hat etwas Schlechtes gegessen und hat in dein Zimmer... Ihr wisst schon. Es geht aber alles schief. Es geht alles schief. Und du legst dich vielleicht am Abend hin in dein Bett. Hoffentlich betest du trotzdem noch. Und bist froh, dass der Tag endlich vorbei ist. Es gibt manchmal Tage, da sind wir froh, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Bei manchen Tagen wären wir froh, wenn sie länger wären, aber bei solchen Tagen sind wir froh, wenn sie nicht länger dauern. Nun, der Prophet Jona, wie schon gesagt, hatte einen solchen Tag. Er hatte gleich mehrere solche Tage, wo einfach alles schief ging. Nichts ging so, wie er sich das vorgestellt hatte. Oder wie er das wollte. Gottes Wille war nicht sein Wille. Wir können uns erinnern an den ersten Vortrag. Er wäre lieber gestorben. Er ließ sich über Bord werfen in einem Sturm. Er ist fast ertrunken im Meer. Er wurde verschluckt von einem Fisch. Er wird ans Land erbrochen. Und jetzt liegt er da am Strand. Voller Schleim und Magensäure. Lecker. Und wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Nun, wir haben schon gesehen, die Idee des Buches Jona ist, nachdem Gott jahrhundertelang willige Propheten zu einem unwilligen Volk geschickt hat, schickt er nun einen unwilligen Propheten zu einem willigen Volk. Er dreht den Spieß um. Die Geschichte spielt als Gegenstandslektion für das damalige Nordreich Israel. Wir haben uns diese Woche schon ein paar Mal damit befasst, was das auf sich hat mit diesem Nordreich und Südreich, dass nach der Herrschaft Salomos sich dieses Reich geteilt hat, weil Salomo gesündigt hat und Gott verlassen hat. Er hat dann gegen Ende seines Lebens wieder Buße getan. Das lesen wir im Buch Prediger. Lesen wir von seiner Buße. Oder von seiner Umkehr. Aber damals nicht. Und dann wurde das Reich geteilt in zwei Teile. Und dann kam dieser König im Norden, der hieß Jerobeam. Das war aber der erste mit diesem Namen. Und er ist dann auf diese glorreiche Idee gekommen, zu sagen, wir wollen nicht, dass die Israeliten, diese 10 Nordstämme, runtergehen nach Jerusalem, also stellen wir 2 Kälber auf, eins in Dan und eins in übrigens Bethel, ich glaube, ich habe Beersheba gesagt, das war falsch, aber ist ja nicht so wichtig, auf jeden Fall eins im Norden, eins im Süden. Und dann könnt ihr dahin gehen und Gott anbeten durch diese Kälber. Nun, diese Kälber, das kam ursprünglich aus der ägyptischen Götterverehrung. Ihr wisst schon, in der Wüste, zur Zeit Mose, haben sie sich ein goldenes Kalb gebaut, eine Repräsentation, eine bildliche Repräsentation von Stärke für ihren Gott. Und so kam es zu dieser Mischreligion. Und dann kam es aber dazu, dass es das Nordreich noch weiter tiefer in den Götzendienst fiel. Es kam zum Baalskult, wenn wir 1. Könige 17, 18, 19, die ganzen Geschichten lesen von Elia und Elisa. Und dann kommen wir schließlich ins zweite Buch Könige und Elia und Elisa roten diesen Götzendienst aus, aber sie fallen wieder zurück in die Sünden Jerobeams. So werden sie immer wieder genannt. Die Sünden Jerobeams. Das ist dieser Mischgottesdienst. Ja, man betet Jahwe an, aber irgendwie betet man auch andere Götter an oder durch eine eben diese falsche Form, durch diese Kälber. Und das ist der Zustand, in dem das Nordreich sich jetzt befindet. Unter dem König Jerobeam dem Zweiten gab es materiellen Luxus, es blühte in der Wirtschaft, aber es blühte nicht so sehr in der Gottesfurcht. Es gab viele Sünde, es gab viele Götzen und so entscheidet sich Gott, nicht nur einen Propheten zu schicken, der eine Gerichtsbotschaft verkündigt, sondern er entscheidet sich jetzt, eine Geschichte aufzuschreiben, die quasi das Verhalten des Volkes Israels illustriert, veranschaulicht. Eine Art Gegenstandslektion. Ein Spiegel. Schau mal, das, was Jona macht, das macht ihr, liebe Israeliten, das seid ihr. Ich wollte euch als Zeugen haben in der Welt für die Heiden. Ich wollte, dass ihr ein Zeugnis seid und ihr läuft weg. Ihr läuft in die verkehrte Richtung. So kann ich euch nicht gebrauchen. Und deshalb, wenn sie 30 Jahre später in die assyrische Gefangenschaft gehen, das haben wir auch schon gehört gestern. Wir haben gesehen, der Prophet verhält sich genauso. Er nimmt den nächsten Dampfer und haut ab nach Südspanien. Der Herr aber sendet einen Sturm. Jona endet im Meer, er endet in einem U-Boot, in einem Fisch, das ihn aber bewahrt vor dem Ertrinken. Und nun hat er 3 Tage Zeit, um nachzudenken, im Bauch des Fisches. Das haben wir gestern betrachtet, in Kapitel 2. Er betet, er tut Buße, er kehrt um. Naja, fast, vielleicht, wir wissen es nicht so genau, ehrlich gesagt. Wir werden das morgen sehen, Kapitel 4. Aber auf jeden Fall bekommt er jetzt eine zweite Chance. Und das finde ich so schön. Gott, unser Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Ja, er sagt nicht, oh, jetzt hast du zu viel gesündigt, jetzt ist es vorbei, jetzt kannst du es vergessen, jetzt musst du nicht mehr kommen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Jetzt hast du es wirklich vermasselt, das war jetzt wirklich zu viel. Nein. Gott gibt immer noch eine zweite Chance. Ja, es gibt ihn zu spät. Irgendwann mal nach deinem Tod. Aber solange wir leben, können wir immer wieder, dürfen wir immer wieder zu Gott kommen. Also, Action Replay, das Spiel beginnt von vorne. Das Spielchen beginnt von vorne. Er ist eigentlich wieder genau da, wo er angefangen hat. Ja, und seht ihr das? Das ist, so geht es uns manchmal auch im Leben, wenn wir sündigen, wenn wir Gott aus der Schule laufen. Dann muss er irgendwas unternehmen, was immer das ist, um uns zurückzubringen. Und dann werden wir genau an dem Punkt sein, wo wir weggelaufen sind. Und so beginnt das jetzt hier. Er muss nochmal zurechtgewiesen werden, denkt man. Er muss nochmal zurechtgestutzt werden. Nein. Wir hören hier in Kapitel 3, wenn wir das lesen, kein einziges Wort der Ermahnung. Nicht, aber Jona, das hast du jetzt nicht gut gemacht. Aber Jona, das war jetzt ganz schlecht von dir. Jetzt kriegst du Haue. Nein. Er wiederholt einfach nochmal. Geduldige Wiederholung. Kapitel 3, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Wenn wir nochmal zurückspulen, in Kapitel 1, Vers 2, mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige, und dann kommt das mit der Bosheit, das ist ein bisschen anders da. Das ist mehr oder weniger fast dieselbe Botschaft. Also Jona, jetzt nochmal, einfach, dass du mich richtig verstehst. Steh auf, geh nach Ninive, nicht nach Tarsis, die falsche Richtung, du sprichst auch gar kein Spanisch, geh in die Richtung, geh in die Stadt und verkündige die Botschaft. Ihr wisst ja, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Der Schlüssel zum Lernen ist Wiederholung, ganz genau. So, jetzt haben wir das. Mache dich auf, geh und verkündige. Die Betonung liegt jetzt hier auf der Verkündigung der Botschaft, nicht mehr so sehr auf der Bosheit. Es geht nun einfach darum, Jona, sei einfach treu, mach einfach jetzt mal, was ich dir sage. Das wünschen wir uns Eltern so oft, dass die Kinder einfach mal machen würden, was wir ihnen sagen. Ohne mich, ja, aber Mama, ja, aber Papa, ja, aber, nein. Mach jetzt einfach mal, vertrau mir einfach, okay? Geh jetzt einfach dahin, mach, was ich dir sage. Nun, er hatte Zeit, über diese Instruktionen nachzudenken, weil wir denken, dass Jona so am Strand gespuckt wurde und dann war er da schon in Ninive und konnte da gemütlich in die Stadt. So war es nicht. Er musste 800 Kilometer landeinwärts wandern. Das war ungefähr ein Monat, weil da gab es keine Autobahnen damals, da gab es nur Straßen, halt eben Wege, vielleicht Kamele oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall keine Autos, so wie wir das heute kennen. Und deshalb hat er ein bisschen Zeit gehabt, sich das zu überdenken und da diese 800 Kilometer zurückzulegen. Wie gesagt, wie bekommt man die Aufmerksamkeit eines Esels? Man haut ihn mit einem Ziegelstein. Das hat er jetzt erlebt. Und er wollte sicher nicht noch einmal so einen Ziegelstein in den Kopf kriegen, deshalb Gott hat jetzt seine Aufmerksamkeit. Jetzt hört er endlich zu. Noch einmal will er nicht schnorcheln gehen und als Magensonde eines Fisches enden. Dazu hat er jetzt keine Lust mehr. Wer weiß, was Gott als nächstes schicken könnte. Eine Monsterkrake? Keine Ahnung. Also Vers 3. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Nach dem Wort des Herrn. Seht ihr das? Ah, okay. Endlich. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen groß. Nun, Ninive war eine Riesenstadt. Das ist das, was es bedeutet hier, eine Stadt vor Gott. In der damaligen Ausdrucksweise eine riesige Stadt. Der Durchgangsweg war 3 Tage. Wir haben schon gesehen, historische Aufzeichnungen zeigen uns, der Umfang war ungefähr 100 Kilometer. Und Jona geht jetzt da hinein. Vers 4. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und da kommt man natürlich nicht so schnell voran. In der Stadt, da gibt's Gedränge. Das war wahrscheinlich eine große Agglomeration, also viele umliegende kleinere Dörfer und kleine Dinge, das ist alles so zusammen. Und seine Ankunft in dieser Stadt war wohl nicht gerade undramatisch. Seine Kleidung war anders. Und das war damals nicht wie heute, wo wir alle so ein bisschen beeinflusst sind von derselben Mode, die ja teilweise aus Amerika kommt oder sonst von hier. Wir haben alle die T-Shirts mit englischen Aufdrücken, Los Angeles, Kalifornien, ich weiß gar nicht, in Berlin laufen so viele Leute rum mit diesen englischen T-Shirts. Wissen die überhaupt, was da draufsteht? Verstehen die das überhaupt? Also es ist so vermischt heute. Damals war das nicht so. Damals konnte man sofort erkennen an der Kleidung, oh, der kommt nicht von hier. Der kommt von ganz woanders. Nun, heute erleben wir das vielleicht, wenn irgendwelche Leute aus irgendwelchen Urstämmen aus Afrika hierher kommen, da merkt man sofort, der ist definitiv nicht von hier, mit dieser Kleidung. Das sieht ganz anders aus. Und so müsst ihr euch das vorstellen, seine Kleidung zeigte, dass er nicht ein Ninivit war, kein Assyrer. Dann hatte er wohl gebleichte Haut, er hat immerhin 3 Tage in der Magensäure verbracht. Und dann wurde dieses Volk, und da gibt's historische Aufzeichnungen der Geschichte Assyriens, die verschiedene Möglichkeiten bieten, wie Gott dieses Volk auch vorbereitet hat. Es ist ja nicht so, dass Jona einfach da aus heiter hellem Himmel quasi irgendwie so reinplumpste, sondern der Herr ist in Kontrolle und hat das alles vorbereitet. Und so gab es 763 vor Christus eine Sonnenfinsternis. Das war im mesopotamischen Glauben ein schlechtes Zeichen, ein Zeichen, dass der König bald sterben würde. Auch verehrten sie die Fischgöttin Nanje, die Niniviten. Und vielleicht kam der Bericht, dass Jona aus einem Fisch kam, bis nach Ninive. Und so, solche Sachen sprechen sich schließlich rum. Und so kann es sein, dass Gott diese Menschen da vorbereitet hat. Wir wissen es natürlich nicht ganz genau, das wissen wir aus außerbiblischen Aufzeichnungen, aber es ist zumindest interessant zu sehen, dass Gott immer in der Geschichte und mit der Geschichte wirkt. Sie sahen das als göttliches Zeichen. Und wir können uns vorstellen, dies bereitete Jona einen nicht unspektakulären Eingang in diese Stadt. Und er ging eine Tagesreise weit hinein und er verkündigte seine Botschaft. Die finden wir in Vers 4 am Ende. Die ist ganz kurz. Noch 40 Tage und Ninive wird umgekehrt. Aus dem Hebräischen, wörtlich. Es ist interessant, es gibt ein Wort, das heißt, kann zerstören bedeuten, das kann man auch als umkehren sehen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht so ein kleines Wortspiel dahinter ist, weil sie werden ja umkehren. Aber anders als Jonas sich das vorgestellt hat, sie werden nicht umgekehrt in einer Katastrophe, quasi von oben nach unten gedreht, die ganze Stadt und völlig zerstört. Sondern sie werden umkehren. Was uns aber sofort auffällt, ist, die Botschaft ist sehr kurz. Es ist eine Kurzpredigt. Es ist mehr oder weniger ein Satz. Und wir wissen nicht ganz genau, vielleicht hat er ein bisschen mehr gesagt. Aber aufgrund der Motivation des Propheten, wie wir noch sehen werden in Kapitel 4, er war nicht gerade sehr motiviert, er hoffte insgeheim immer noch, hoffentlich werden die trotzdem alle sterben hier, ich mag die alle nicht, ich hasse diese Typen. Und so mit dieser Widerwilligkeit predigt er diese Botschaft. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Er stellt sich dahin und in 40 Tagen seid ihr alle zerstört. Und jetzt gehe ich wieder. Erledigt. Alles gut, ich hab's gemacht. Ich habe meinen Job gemacht. Gott, alles gut. So in die Richtung. Manchmal machen die das auch, richtig? Jemand gibt uns einen Auftrag oder unsere Eltern sagen uns was und dann, ich hab's gemacht. Und so halbherzig, ich hab's so ungefähr gemacht. Sie war kurz, sie war wahrscheinlich ziemlich emotionslos, diese Botschaft. Aber das Erstaunliche ist, und das ist genau das, was Jona nicht erwartet, diese Predigt wirkt. Und das zeigt uns sehr viel. Ich meine, Jona bringt als Prophet Gottes das Wort Gottes nach Ninive. Die Kraft, hör gut zu, die Kraft liegt in der Botschaft, nicht im Botschafter. Das ist heute noch so. Die Kraft liegt in der Botschaft, nicht in dem Botschafter. Römer 1, Vers 16 heißt es, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung, nicht die Evangelisten. Ja, wir denken manchmal, wenn ich das nur clever genug rüberbringe, wenn ich nur genug gute Argumente gegen die Evolution habe, wenn ich nur gut argumentieren kann und all diese Gegenargumente irgendwie widerlegen kann, dann werde ich diesen Menschen überzeugen von Christus. Nein, die Kraft liegt in der Botschaft, nicht in mir, nicht in dem Botschafter, nicht in meiner Cleverness, nicht in meiner Geschicklichkeit. Und das sehen wir hier so deutlich. Ich glaube, das ist die halbherzigste Predigt, die wir finden in der gesamten Schrift, mehr oder weniger. Ich meine, wenn wir Petrus betrachten in Apostelgeschichte 2, der steht auf und hält eine Rede, erfüllt vom Heiligen Geist, ja, und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Wow, Massenerweckung, toll. Das wünscht sich jeder von uns. Ich weiß zwar nicht, wo wir diese 3000 Leute hinpacken sollten bei uns in der Gemeinde, aber das ist ja Nebensache. Aber Jona. 600.000 Einwohner. 600.000, das ist eine Mega-Church. Ja? Mehr als das. Predigen wirkt. Das nehmen wir mit. Ja, es ist nicht die modernste und coolste Art, diese Botschaft zu verkündigen. Wir könnten Videos benutzen und Grafiken und viel Musik und Tamtam und wir könnten das alles aufpeitschen emotional und können eine riesen Show machen. Aber Gott hat gesagt, nein, nein, nein. Die Methode, für die ich mich entschieden habe, ist die Verkündigung. Paulus nennt sie im 1. Korinther 1, 21 die Torheit der Predigt. Und das wird heute von so vielen Gemeinden, wird das abgelehnt. Die sagen, ach, das Predigen, das ist so altbacken. Das Tradition, Bibelauslegung, das ist auch langweilig. Ihr müsst ein bisschen mehr Gefühl und ein bisschen mehr Attraktion. Ihr müsst irgendwie, weiß nicht was, christliches Freibier, christlichen Bauchtanz, keine Ahnung. Irgendwas anbieten, dass die Leute reinkommen in die Gemeinden und das cool finden hier bei uns. Nein. Gott hat gesagt, mein Wort allein. Und so ist es auch hier bei uns heute. Ich vertraue nicht auf mich, ich vertraue auf das, was hier steht. Ihr lest mit, und ich hoffe, dass ihr mitlest, ihr hört mit, und das hoffe ich auch. Gott selbst wirkt dieses Wunder. Lasst uns Verse 5 bis 9 lesen. Nach dieser emotionslosen, halbherzigen, schlecht motivierten, wahrscheinlich auch schlecht dargebrachten Predigt, und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Ja, da hätte der Tierschutzverein wahrscheinlich was dagegen gehabt. Ne? Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Da hat jemand die Botschaft verstanden. Diese Heiden! Diese Feinde Israels, dieses schreckliche Volk, heißt es hier, glaubte Gott. Was ist Glauben? Was bedeutet es zu glauben? Es bedeutet zu vertrauen. Ich vertraue darauf. In diesem Fall hier, auf Gottes Gnade, auf sein Erbarmen, auf diese, man nennt es, unverdiente Gunst. Du kriegst etwas, was du nicht verdienst, weil sie wussten alle, die Gewalttat, die klebt an unseren Händen. Erinnert euch, Menschen bei lebendigem Leibe zu häuten, Haufen Schädel vor den Toren der Stadt machen, all diese Grausamkeiten. Wir sind ein schreckliches Volk, wir haben diese Strafe verdient. Sie ziehen Sacktuch an. Nun, das ist die Kleidung der Armen und Trauernden. Es ist ein Kleid aus Ziegenhaaren, das juckt und beißt so richtig. Aber es war ein Zeichen der Demütigung. Das hat man damals so gemacht, in der damaligen Kultur. Und selbst der König der Stadt, hier in Vers 6, ist bereit, sich zu demütigen. Er steht auf von seinem Thron. Und das ist auch so interessant hier, dasselbe hebräische Verb wieder, wie beim Befehl, der an Jona ergeht, mache dich auf, wird es hier übersetzt. Oder auch in Vers 2, in Kapitel 1, mache dich auf, es ist immer komm. Das heißt, steh auf, erhebe dich, geh los. Vielleicht ist es auch wieder so ein kleiner Seitenhieb gegen die Israeliten. Hey, schaut mal, dieser heidnische König, der steht sofort auf, wenn er die Botschaft Gottes hört, im Gegensatz zu euch. Der macht sofort was. Er stand auf und legt seine königlichen Kleider ab, zieht sich dieses juckende Ziegenfell an, setzt sich in die Asche. Das ist ein weiteres Symbol der Demütigung, der Trauer. Die haben das richtig zum Ausdruck gebracht mit ihrem Äußerlichen. Ich trauere, ich demütige mich, ich weiß, ich habe die Strafe verdient, aber ich bitte einfach um Gnade. Es gibt nichts, es gibt keinen Grund in mir, warum du Erbarmen haben solltest, aber ich bitte dich einfach. Und es geht ein Edikt durch die ganze Stadt, er ordnet es an, den Versen 7 bis 8. Der König macht es offiziell. Und hier sehen wir auch, dass Tiere sich in Sacktuch hüllen und fasten sollen. Und das war ein Brauch damals. Und das ist auch nicht das, was Gott sich eigentlich vorstellt, dass Tiere hier fasten und beten sollen, dass Tiere zu Gott rufen. Das ist einfach, wir sehen hier noch dieses heidnische Verständnis. Diese Leute hatten eigentlich keine Ahnung. Aber Gott erbarmt sich trotzdem, auch wenn wir nicht alles richtig machen und alles richtig verstehen. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Das sehen wir hier auch. Aber er sieht ihr Herz. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Sie sollen ihn anflehen. Sie sollen beten. Und sie sollen umkehren. Das heißt, sich abwenden von dem Unrecht, von der Gewalttat. Wörtlich hier im Hebräischen Hamas. Gewalttat. Das haben wir doch schon irgendwo mal gehört, dieses Wort. Das ist passend. Aber warum sollte Gott gnädig sein? Warum sollte er das tun? Nachdem sie anderen Menschen so viele Grausamkeiten zugefügt haben. Wer weiß. Es bekam jeder mit der Angst zu tun. Das sehen wir im letzten Vers hier, oder in Vers 9. Wer weiß, Gott könnte es sich anders überlegen. Die Hoffnung ist da, die stille Hoffnung. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Vielleicht wendet sich Gott noch ab von seinem Zorn, wenn wir uns von unseren Sünden abwenden. Seht ihr hier auch das interessante Wortspiel? Wir wenden uns von unseren Sünden ab und hoffen, dass Gott sich dann von seinem Zorn abwendet. Dass wir Vergebung bekommen. Und dieses Abwenden, das nennen wir Buße. Das nennen wir Buße. Oder auch Bekehrung. Eine Umkehr zu Gott. Und das ist wichtig zu verstehen. Was ist eigentlich Buße? Was beinhaltet das alles? Nicht nur, was ist es? Wir können es definieren. Wir können sagen, Umkehr. Das hebräische Verb Schuv bedeutet umkehren, die Richtung wechseln. Das griechische Metanoia ist was Ähnliches. Das heißt umdenken. Also ich habe vorher so gedacht, jetzt denke ich anders. Ein Umdenken, das zu anderen Handlungen führt. Metanoeo, das ist immer, wenn wir das lesen in der Schrift, heißt es immer, tut Buße. Das ist dieser Ausdruck. Wir wenden uns ab, wir machen eine 180-Grad-Wendung. Wir laufen hier in Richtung Sünde und jetzt wende ich mich ab um 180 Grad und laufe in die andere Richtung. Hin zum lebendigen Gott. Das ist Umkehr. Das ist Buße. Ich lasse mein altes Leben zurück. Es interessiert mich nicht mehr, wer ich war, was ich bin, was ich mag, was ich mir gewünscht habe, wovon ich geträumt habe. Ich lasse das alles weg und ich gehe jetzt in diese Richtung und tue nur noch Gottes Willen, Christi Willen. Ich folge Jesus nach. Das ist Buße. Das ist Umkehr. Man wendet sich ab vom Bösen. Man tut das Gute. In Jesaja Kapitel 1, total simpel formuliert. Hört auf, Böses zu tun und beginnt, Gutes zu tun. Es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, aber zu tun. Nun, wir sehen hier am Beispiel der Niniviten und ich möchte euch das ein bisschen illustrieren. Vielleicht könnt ihr euch diese Punkte aufschreiben, die sind sehr wichtig. Was ist Buße? Was ist der Charakter dieser Buße? Wie, auf welche Art haben sie Buße getan? Sind sie umgekehrt von ihren bösen Taten? Nun, das Erste, was wir sehen, ist, die Buße war umfassend. Umfassend. Es heißt in unserem Text, vom Größten bis zum Kleinsten. Und das war ein König über ein Königreich und er wollte gründlich sein. Die Buße war gründlich. Umfassend. Bist du auch gründlich, wenn du umkehrst von einer bestimmten Sünde? Schließt du dir auch die Hintertürchen? Schneidest du dich ab von jeglicher Möglichkeit, je wieder dahin zu gehen, in diese Sünde? Das ist umfassend, das ist gründlich. Zweitens, die Buße war ernsthaft. Ernsthaft. Woran sehen wir das hier? Sacktuch, Asche, Fasten, das ist alles äußere Zeichen der Demütigung. Da waren Emotionen im Spiel. Ja, wir sagen manchmal, ja, das ist eine Entscheidung und so weiter. Und klar, das ist, man muss vom Verstand her, es beginnt im Verstand. Aber trauerst du über deine Sünde? Bist du traurig, wenn du gesündigt hast? Und zwar nicht nur, weil dich deine Eltern jetzt gerade erwischt haben und du deswegen traurig bist. Ja, jetzt wurde ich wieder erwischt. Oh nein, jetzt wurde ich erwischt. Und ah. Das ist nicht die Buße, von der hier die Rede ist. Die Buße, von der hier die Rede ist, ist, ich bin traurig, weil ich gegen Gott gesündigt habe. Weil ich seine Heiligkeit beleidigt habe. Das ist das größte Verbrechen jeder Sünde. Wenn du etwas Böses tust, wenn du ungehorsam bist, dann ist nicht das Schlimmste, dass jemand anderes darunter leidet. Dann ist nicht das Schlimmste, dass deine Eltern jetzt etwas wütend oder traurig sind. Nein, das Schlimmste ist, dass du Gott beleidigt hast. Das ist das Schlimmste. Das ist das Kapitalverbrechen. Und so hat David auch gesagt, als er Buße getan hat über seine Sünde mit Bathsheba, hat er gesagt, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er hat auch gegen Bathsheba gesündigt, er hat auch gegen Uria gesündigt, den er umbringen ließ auf dem Schlachtfeld. Aber er sagt, nein, ich habe gegen dich allein gesündigt. Er war sich bewusst, wie heilig Gott ist. Das fehlt uns heute. Uns fehlt heute die Gottesfurcht, uns fehlt heute dieses Bewusstsein, Gott ist absolut heilig. Das heißt, abgesondert von allem Bösen. Da ist nichts, da ist nicht das kleinste bisschen Finsternis in ihm, heißt es im 1. Johannesbrief. Und deshalb ist meine Sünde, auch wenn sie vielleicht in meinen Augen ganz klein ist, naja, ist ja nur eine kleine Sünde, war nur eine kleine Sache, eine Notlüge, ist in Gottes Augen sehr groß. Ist ein großes Problem. Und es trennt uns von unserem Gott. Also die Buße war ernsthaft. Die haben verstanden, gegen wen sie sündigen. Und dann war die Buße unmittelbar. Unmittelbar. Was meine ich damit, unmittelbar? Wer kennt des Teufels liebstes Möbelstück? Die lange Bank. Hinausschieben. Ach, wir haben das teilweise auch in den Zeugnissen gehört. Ich habe auch gut zugehört. Naja, ich kann es noch einmal machen, passt schon. Einmal geht noch. Einer geht noch rein. Ne? So geht das nicht mit der Sünde. Unmittelbar, sofort, aufhören. Die haben nicht gewartet, die haben die Buße nicht hinausgeschoben, die haben sofort reagiert. Der König ist sofort aufgestanden, er hat sofort ein Edikt erlassen, hat sofort gesagt, Leute, wir müssen alle sofort handeln, wir müssen alle sofort reagieren, sonst ist es zu spät. Obwohl Jona ja gesagt hat, es sind noch 40 Tage. Der König hätte auch sagen können, na ja, wir haben noch 40 Tage Zeit. Also lass uns warten bis Tag 39. Da können wir unsere Sünden noch ein bisschen genießen. Und dann am letzten Tag tun wir Buße und Gott wird uns verschonen. Yes! Super Plan, oder? Nein, schlechter Plan. Ganz schlechter Plan. Auf eine solche Buße hätte Gott garantiert nicht reagiert. Das wäre sehr halbherzig gewesen. Man sieht die Ernsthaftigkeit, indem sie gesagt haben, Leute, wir müssen sofort, wir müssen alles liegen und stehen lassen. Das hat jetzt oberste Priorität. Das ist brennend, die Hütte brennt. Notfall. Siehst du deine Sünde so? Siehst du in deinem Leben die Sünde so als diesen Notfall und ich muss jetzt die Notbremse ziehen, ich muss sofort aufhören, ich muss mir Hilfe holen, ich muss mit dem Seelsorger reden, ich muss irgendwas tun hier und zwar sofort, heute, jetzt. Das ist unmittelbar. Und deshalb, viertens, war die Buße authentisch. Sie reden nicht nur, sie tun auch. Vers 8 heißt es, sie haben sich abgewandt von den Taten. Die Taten waren die Auslöser für die Gnade Gottes. Lest mal Vers 10, was heißt es da? Und Gott sah ihre Taten. Gott sah nicht ihre Versuche, ihr Überlegen, ihr anders denken, er sah ihre Taten. Dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Wow. Konkret. Messbar. Sichtbar. Da ist jemand, der es wirklich ernst meint. Der war früher so und jetzt ist er so. Der ist ein komplett, wie ein umgedrehte Socke oder wie sagt man. Einfach völlig, völlig was anderes hier. Völlig was anderes. Es war umfassend, es war ernsthaft, es war unmittelbar, es war authentisch. Es waren Taten, nicht nur Worte. Und jetzt kommt die Botschaft an Israel. Die Botschaft an das Nordreich. Ja, liebe Israeliten. Wie viele Predigten habt ihr schon gehört? Ihr Israeliten. Israeliten slash wir. Wie viele Predigten habt ihr schon gehört? Und diese dreckigen Heiden hier, diese Hunde, so haben sie die Juden genannt. Hunde sind unreine Tiere, ja. So haben die Juden die Heiden genannt. Hunde. Hunde waren nicht so schöne Haustiere wie heute. Das waren so dreckige, rumstreunende, schreckliche, stinkende Tierchen, ja. Die hören eine Predigt und die kehren sofort um. Was ist los mit euch? Ihr seid das Volk Gottes. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft, die kommt auch zu uns heute. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache für dich und mich. Wir, die wir in christlichen Kreisen, ich sage jetzt mal, in der christlichen Blase sind. Wir haben so viele Predigten gehört. Wir haben schon so oft Belehrung bekommen. Aber bin ich wirklich bereit, Buße zu tun? Wie oft, wie vielmal soll ich es noch hören dürfen? Es ist eine Warnung für jeden, der in die Gemeinde kommt, ohne Christus wirklich nachzufolgen. Es ist eine Warnung für jeden, der sich nur äußerlich dazu bekennt und innerlich was anderes lebt. Weil wir wissen nicht, wann wir die letzte Predigt gehört haben. Es ist wieder genau dieselbe Warnung hier. Dieses Spiegelbild, das Gott uns vor unser Gesicht hält und sagt, schau dich hier drin an, identifiziere dich damit, überleg dir das gut. Lass uns aber nun zurückkehren zur Geschichte. Würde Gott gnädig sein? Würde er sich erbarmen? Ja, wir haben die Antwort schon gelesen, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Nun, wir können jetzt hier eine lange, lange theologische Diskussion haben. Wie kann Gott etwas reuen? Gott weiß doch alles. Gott, das ist ein bisschen ein geheimnisvolles Ding, aber ich kann es mal so erklären. Gott ist ein komplexeres Wesen als wir. Und er kann Gefühle haben, er hat Gefühle wie wir. Er kann also irgend so was wie Reue empfinden im Gefühl, aber es heißt nicht, dass er überrascht war, dass er es nicht gewusst hätte. Aber wir sehen trotzdem, dass Gott sagt, okay, ich habe das angedroht, aber wenn sie Buße tun, das war ja die Bedingung, dann würde ich davon lassen. Es fiel kein Feuer vom Himmel auf diese Stadt. Es wurde noch einmal abgewendet. Wie gesagt, das Abwenden von den bösen Wegen führte zum Abwenden Gottes von seinem Gericht. Das ist ja, wie gesagt, auch die Botschaft, die Israeliten hätten verstanden sollen, weil in 30 Jahren wäre es dann auch für sie so weit, dass das Gericht kommen würde. Mit anderen Worten, Gott gewährte hier nun Vergebung und Gnade für die bußfertigen Heiden. Er wandte sich ab vom Gericht über die Sünder. Wir sehen Gnade für den Bußfertigen. Das ist auch heute noch so. Das ist das Angebot. Wenn du mit ehrlichem, aufrichtigen Herzen vor Gott kommst, dann hat Jesus gesagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du authentisch bist, wenn du wirklich sagst, ja, ich meine es ernst. Und ja, wir sind schwach, wir werden auch wieder fallen. Ich weiß das, wir sind nicht perfekt. Es geht hier nicht um Perfektionismus und Vollkommenheit. Das wäre ja dann wieder die Werksgerechtigkeit. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Aber es geht um diese Ernsthaftigkeit, dass ich wirklich ernst mache und wirklich mir bewusst bin, Sünde ist gegen Gott. Er ist der Allmächtige, Unendliche, Souveräne, über allem Stehende, Schöpfer und König. Und meine Sünde richtet sich direkt gegen ihn. Und deshalb ist die Strafe auch die ewige Hölle dafür, weil das ist einfach nur angemessen. Egal wie groß und wie schlimm meine Sünde in meinen Augen vielleicht ist, das spielt keine Rolle. Ich bin nicht der Maßstab. Ich bin nicht der Maßstab. Aber Jesus liebt es, Sündern zu vergeben. Jesus wartet mit offenen Armen auf dich und möchte dir vergeben, wenn du ernsthaft Buße tust. Deshalb lasst uns hier zwei Wahrheiten zusammenfassen, die wir mitnehmen in den Tag und auch wenn ihr jetzt in die Bibelarbeiten geht. Das erste ist, Gott liebt den Bußfertigen. Das ist eben derjenige, der bereit ist, umzukehren. Und der vielleicht denkt, ja, ich bin schwach, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber ich möchte es wirklich. Ja, dann sag das Gott, dann sprich mit ihm, sag, Herr, bitte hilf mir und such dir Hilfe. Es gibt Hilfe. Die Hilfe wird angeboten. Du bist nicht allein. Du hast die Gemeinde, du hast Jugendmitarbeiter, du hast hier auf dem Camp Leute, die dir helfen wollen. Wenn du Fragen hast, wenn du denkst, oh, wie schaffe ich das bloß, wie komme ich bloß von dieser Gewohnheitssünde weg, ich weiß nicht, wie ich von dieser Pornosucht wegkomme oder von diesem oder von der Essbrechsucht oder was immer dein Problem ist und all diese Dinge können existieren oder Handysucht, Zocksucht, was immer es ist. Keine Ahnung, aber wir müssen darüber reden, es muss ans Licht kommen und dann können wir helfen. Gott liebt den Bußfertigen. Gott will, dass Menschen gerettet werden, wenn sie bereit sind zu hören und umzukehren. Wir müssen bereit sein. Alles, was es braucht, ist die Bereitschaft. Und selbst diese Menschen hier in Ninive, die aus der Sicht der Israeliten völlig unpassend waren. Warte, also die? Gott, du willst die retten? Echt jetzt? Diese unpassenden Heiden? Ja genau, wir sind alle unpassend. Ist es nicht so? Alle von uns passen nicht in die Gegenwart Gottes. Wir passen nicht zu dem heiligen Standard, den Gott ansetzt. Wir passen alle nicht. Wir sind alle unpassend. Und wenn du bereit bist, umzukehren, dann wird Gott dich passend machen. Christus ist nämlich nicht nur für unsere Sünden gestorben am Kreuz, sondern er hat ein gerechtes Leben geführt. Und diese Gerechtigkeit, die er gelebt hat, die wird dir zugeschrieben. Die wird wie auf dem Konto zugeschrieben. Du bekommst die vollkommene Gerechtigkeit des Sohnes Gottes auf dein Himmelskonto zugeschrieben. Also nicht nur die Sünde wird weggenommen, sondern die Gerechtigkeit wird zugeschrieben. Wir brauchen seine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit, die taugt nicht vor Gott. Aber wenn ich seine Gerechtigkeit auf meinem Konto habe, dann funktioniert's. Aber das bekommst du nur, wenn du umkehren willst, wenn du Buße tun willst. Und das Zweite ist, und das ist auch ganz wichtig, keiner ist zu schlimm. Keiner ist zu schlimm. Weil vielleicht einige denken, na, wenn du wüsstest, wie mein Leben gerade aussieht. Und ich meine hier gar nicht jetzt so sehr, ja, ich bin so schlimm, ich nehme Drogen, ich gehe auf Partys. Nein, 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 ich weiß schon, dass das für die meisten von euch nicht der Fall ist. Aber du denkst vielleicht, ich bin so schlimm, ich bin so ein Heuchler, ich weiß eigentlich ganz genau in meinem Herzen, das stimmt alles nicht. Und doch komme ich jeden Sonntag in die Gemeinde und setze mein Lächeln auf. Ich bin so ein Pharisäer, das ist so schrecklich. Und vielleicht kann sich da auch der Gedanke einschleichen, dass du denkst, Gott kann mich nicht lieben. Sowas kann Gott nicht verzeihen. Ich habe meine Chance gehabt, ich habe es vermasselt. Nein, keiner ist zu schlimm. Keiner ist zu schlimm. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Wir haben gesehen, selbst die Niniviten hier, selbst dieses Volk konnte gerettet werden, wenn sie wirklich bereit waren, gründlich Buße zu tun. Und genauso ist es bei uns, egal wer oder was dein Problem ist. Vielleicht hast du aufgegeben, wie Jona, aber wir wollen das nicht tun. Wir wollen nicht aufgeben. Es ist so, dass Gott die Bußfertigen liebt und dass keiner zu schlimm ist. Lass uns das mitnehmen in den Tag, wenn wir in die Bibelarbeiten gehen. Lass mich noch beten. Vielleicht stehen wir dazu auf. Großer Gott, wir erkennen, wenn wir in dein Wort schauen, wenn wir dein Wort lesen, erkennen wir unsere völlige Verdorbenheit und Sündhaftigkeit. Egal wie religiös und wie fromm wir sind und egal wie gut erzogen wir vielleicht sind, wir sehen immer noch in unseren Herzen so viel Böses, so viele böse Gedanken, Lustgedanken, Wünsche, Träume, Begierden, Dinge, die uns lieber sind, die wir lieber tun als Bibel lesen oder beten oder zu dir kommen. Herr, vergib uns. Vergib uns unsere Schuld. Reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Ich bitte dich, dass du jedem von uns, der hier ist, hilfst, neu darüber nachzudenken, was es heißt, wirklich Buße zu tun, wirklich umzukehren. Dass unsere Buße gründlich ist und authentisch und unmittelbar, nicht hinausschieben, ernsthaft, dass wir wirklich auch trauern über unsere Sünde, dass wir weinen vor dir. Nicht, weil wir das irgendwie produzieren wollen, sondern weil wir verstehen, wie schlimm unsere Sünde ist in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Schenke uns mehr Gottesfurcht, Herr. Schenke uns mehr Verständnis für deine absolute Heiligkeit, für deine Vollkommenheit. Aber schenke uns auch mehr Verständnis für die unglaubliche Dimension der Gnade. Ja, weil du so heilig bist und weil wir so sündig sind, wird die Gnade umso größer. So hat es Paulus gesagt. Lerne uns die Gnade schätzen. Hilf uns, diese Dimensionen, wie Paulus es sagte, die Breite, die Tiefe, die Höhe, all diese Dinge zu verstehen in ihrer ganzen Tiefe. So oft reden wir so leichtfertig über diese Dinge, Herr. Vergib uns. Und hilf uns jetzt, wenn wir durch diesen Tag gehen, diese Gedanken im Hinterkopf zu haben, zu beten. Und ich bete vor allem für diejenigen, die hier sind und jetzt überführt sind und merken, ich brauche Hilfe. Gib ihnen den Mut, den Freimut, sich jemandem anzuvertrauen und zu sprechen, zu reden über diese Dinge, damit geholfen werden kann, damit Veränderung stattfinden kann. Aber auch diejenigen unter uns, die schon gläubig sind, auch wir brauchen stetig immer wieder neu die Buße, die Reinigung. Hilf uns, Herr. Wir sind hilflos. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen deine Gnade und deine Kraft dazu. Und wir beten in Jesu Namen und zu deiner Ehre. Amen.